für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Da sind wir wieder zurück aus Japan. Und da Patrick Berger diese Woche nicht da ist, habe ich einen mehr als standesgemäßen Ersatz gefunden mit Christian Wob. Hallo Christian.
Grüß dich, Jesko.
Wir waren zusammen im Urlaub sozusagen, wobei wir es nicht Urlaub nennen, sondern Arbeitsreise nach Japan. Es war auch wirklich eine Arbeitsreise, sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Wir fangen aber mit der Aktualität an, denn Borussia Dortmund hat sich dazu entschieden, mal kreativ einen Spieler vorzustellen. Anstatt nur mit Fotos auf irgendeinem Dach im Arm von Sportdirektoren und Geschäftsführern, haben sie Konstantinos Karezas standesgemäß in eine Gyrosbude in Kamen gestellt. Du konntest auch vor Ort sein. Erzähl mal, wie hat er sich präsentiert?
Ja, es war erstmal ein sehr schöner Kontrast zwischen der schillernden Weltmetropole auf der einen Seite und Tokio auf der anderen Seite. Ja. Kein Spaß. Also, nein, war ein sehr schöner, sehr volksnah, sehr nahbarer Termin. Für Kamen war es, glaube ich, ein sehr großes Highlight, dass ein BVB-Spieler da vor Ort vorgestellt wird. Der hat dann auch für alle Taxiteller serviert. Ich meine, für alle von weiter außen, die uns zuhören und zuschauen, das ist
eine. Was ist das denn?
Das ist eine Ruhrgebiet-Spezialität. Das ist Gyros-Currywurst mit Pommes. Ja. Mayo gab es auch. Leider fehlten Tzatziki und Zwiebeln. Kleiner Abzug bei der B-Note. Aber es gab dann auch T-Shirts mit Karezas Konterfei und der Speisekarte des Ladens, wo dann irgendwie die Nummer 7 Pommes, Nummer 8 Currywurst und Nummer 19 Karezas dann drauf stand. Ja, die wurden da verteilt, die Shirts. Für viele, glaube ich, ein sehr schönes Andenken an diesen Termin. Und es war rundum gelungen. Und bei dem, was ich so mitbekommen habe, ich habe auch mit ein paar Fans im Nachhinein gesprochen, die wünschen sich solche Termine häufiger.
Ja.
Ja, dass man plötzlich da diesen 32-Millionen-Transfer anfassen kann. Und der, ja, hat sich auch wirklich sehr, sehr sympathisch präsentiert, muss ich sagen. Also keine Star-Allüren. Ich glaube, dem hat das gefallen, da zu sein. Natürlich ein bisschen ungewohnt sicherlich auch für ihn, aber insgesamt eine sehr runde Sache, fand ich.
Was ich mich gefragt habe, war da dann so ein richtig so Chaos? Also auch auf der Straße drumherum, war da so richtig Influencer-Chaos oder ging es?
Nee, der BVB hat das tatsächlich sehr gut organisiert mit Absperrbänden und die Leute haben sich in der Reihe aufgestellt. Sehr lange Schlange gewesen, aber jeder kam dann dran und es war sehr. Ja, die Verantwortlichen, beziehungsweise die Leute, die das Ganze organisiert haben, haben halt gesagt, ja bitte, ne, jeder kriegt seine Zeit mit dem Spieler, jeder kriegt sein Foto, aber versucht es nicht so sehr in die Länge zu ziehen. Und ja. Das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Es gab da einen ganz kurzen Rüffel von der Polizei, weil am Ende gab es ein Gruppenbild, wo der Fotograf und einige andere so ein bisschen auf der Straße stand mit einem Fuß.
Okay.
Fanden die nicht so cool, aber die Stimmung war so, dass das Ganze dann sehr unkompliziert aufgelöst worden ist.
Nichts, was auch bei der Polizei mit einem Autogramm nicht hätte wieder gut gemacht werden können, nehme ich mal an.
Ja, die waren entspannt.
Ja, das glaube ich. Ja, coole Idee. Und die Nummer 19 ja auch eine Traditionsnummer geworden beim BVB. Und da hatten sie ja auch Kevin Großkreuz, der die früher getragen hat, mit in so ein Promo-Video reingebaut, ne?
Ja, das finde ich wirklich eine coole Sache. Ich meine, das hatte sich ja über ein paar Wochen schon aufgebaut, diese Taxiteller, Gyrosbuden, Serie über Social Media und jetzt doch bei dieser grünen Abschluss mit der Spielervorstellung. Großkreuz war ja auch dann mit in dem Video, hat dann auch noch ein Selfie mit Karezas gepostet. Deswegen, glaube ich, würdige Fußstapfen, in die er da tritt.
So, jetzt haben wir ganz viel über Gyros und Currywurst und so gesprochen. Was bringt der denn sportlich? Glaubst du, dass der die kreative Soforthilfe ist, die der BVB, seien wir ehrlich, auch nötig hat?
Ich fand, Lars Ricken war da sehr deutlich bei uns in der Medienrunde. Es war, glaube ich, in Osaka noch, genau. Da hat er gesagt, das ist natürlich ein Transfer mit Perspektive, mit einer großen Fantasie, aber er ist auch eine sportliche Soforthilfe und er glaubt, dass sofort der sportliche Input kommen kann in diese Mannschaft. Und ich halte das auch für sehr wichtig für die Mannschaft, denn diese Unterschiedsspieler, die sehnt man sich ja herbei beim BVB. Und wenn man sich mal die ganzen Highlight-Videos von Karezas anschaut, über die rechte Seite kommt, mit dem linken Fuß nach innen ziehen, einen stehen lassen, Schuss in die lange Ecke. Das kann schon Spaß machen nächste Saison und ich bin sehr gespannt, was er dann wirklich auf den Platz bringt.
Ich bin sofort wieder da.
Mein Laptop timmelt mich hier dauernd an.
Muss ich mal oh je.
Ja, das ist, ich krieg da, aber ich habe eigentlich, hab ich das doch ausgestellt.
So, nur damit ihr nicht hier denkt, bei euch zu Hause klingelt es im Homeoffice und ihr müsst jetzt arbeiten. Nein, ihr könnt weiter Podcast hören. Das ist, wenn es klingelt, tatsächlich mein Laptop. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe auch Niko Kovac sehr aufmerksam zugehört, den wir auch in jeder Runde damit konfrontiert haben in Japan. Und das ist ganz witzig, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, die es jetzt nicht so kontinuierlich mitbekommen haben. Der hat eigentlich in jeder Runde mehr gesagt. Am Anfang hat er noch gesagt, das ist eben ein Spieler, kann ich nicht drüber reden. Hat er gesagt, ist ein interessanter Spieler, ist bald bei uns, kann ich aber nicht drüber reden. Und am Ende hat er dann ziemlich ausführlich gesagt, dass er ihn sich anguckt, dass er wissen will, wie er körperlich ist, wo er ihn hinstellt und alles. Fand ich ganz witzig, dass das immer mehr geworden ist, was Niko Kovac dann doch über Konstantinos Karezas sagen konnte. Und Niko hat am Ende gesagt, ja, ich gucke mir den erstmal körperlich an. Und das ist ja durchaus ein Thema bei Niko Kovac, dass der halt von seinen Spielern eine Menge erwartet, gerade körperlich. Und da gab es schon die Ersten, die dann gesagt haben, ja toll, jetzt lässt er den erstmal 3 Monate laufen, bis er ihn dann ins defensive Mittelfeld stellt. Bisschen übertrieben jetzt, ein bisschen überspitzt. Aber glaubst du, dass Niko Kovac es dann auch schafft, so ein bisschen über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich lasse den Jungen los von alleine?
Muss er, glaube ich. Einerseits, weil ich glaube, dass der Spieler so gut ist und einen so schnellen Input bringen kann, als dass er gar nicht um ihn herumkommt. Ich meine, wir haben ja in dem zweiten Test in Tokio schon so ein bisschen das Carrezza-System gesehen mit den spiegelverkehrt eingesetzten Außenverteidigern, die dann Platz schaffen, möglicherweise auf dem Flügel für jemanden wie Carrezzas, wo er dann eben durch diese Fähigkeit, die ich gerade beschrieben habe, das durch das in die Mitte ziehen, den Haken schlagen, jemanden aussteigen lassen, glänzen kann. Und ich glaube, wenn du einen Spieler kaufst für bis zu 32 Millionen Euro, dann bringt er dir so viel Qualität mit, gerade offensiv, dass er vielleicht die ein oder andere Schwäche oder die ein oder andere Anforderung, die Niko Kovac defensiv an ihn hat, wo man dann vielleicht mal ein Auge zudrücken kann, wo er dann trotzdem so gut ist, dass er spielen muss, auch wenn er natürlich erstmal noch Zeit braucht, um sich an die Physis in der Liga zu gewöhnen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist er da schon von überzeugt, dass Carrezza das, glaube ich, hinkriegt.
Genau, weil wir reden über einen 18-Jährigen. Das dürfen wir bei all dem Hype und all dem Geld und diesem ganzen Fußballbusiness immer nicht vergessen, finde ich. Wir reden am Ende tatsächlich über einen 18-jährigen jungen Mann, der jetzt von der belgischen Liga in die deutsche Bundesliga zu einem absoluten oder zu dem Top-Club hinter dem Top-Top-Club kommt. Und das ist einfach ein Sprung. Ja, das ist ein Riesensprung, den er machen muss. Und der wird da auch körperlich meiner Meinung nach nochmal ganz anders gefordert werden. Von daher kann ich diesen Hinweis von Niko Kovac durchaus nachvollziehen, dass er sagt, also körperlich muss der auch tatsächlich auf dem Stand sein, dass er dann in dieser Bundesliga nicht verbrennt.
Ja, das gilt ja für alle von den Talenten. Also es war, glaube ich, auch bei Inacio, bei Albert sind das natürlich auch die dauerhaften Themen, diese Körperlichkeit, die Niko Kovac einfordert. Und da ist er ja schon ein Mann der Prinzipien, der dann sagt, wenn ihr das nicht erfüllt, dann wird's halt schwer. So, und ich glaube aber, dass Carrezas, der ja schon in der Europa League gespielt hat, der schon einige Länderspiele für Griechenland auf dem Buckel hat, also der, das ist jetzt nicht so, dass man jemanden aus der A-Jugend von Genk geholt hat, ne? Der hat schon gewisse Anzahl an Profispielen auf dem Buckel, hat gezeigt, dass er da mithalten kann. Natürlich ist die Bundesliga als eine der Top 5 Ligen nochmal von der Intensität eine Stufe drüber, aber ich glaube, er kann sich da adaptieren, weil wenn wir das mal auch vergleichen mit anderen Spielern, die vielleicht aus einer schwächeren Liga kamen, bei Shinji Kagawa damals hat auch jetzt keiner gesagt, oh, die Körperlichkeit fehlt, aber bei dem kleinen Japaner, der vorher nur bei Cerezo Osaka gespielt hat, also ich glaube schon, dass sich Qualität am Ende dann auch bei körperlichen Defiziten, die es möglicherweise noch gibt, durchsetzen wird. Und zwar eher früher als später.
Du hast jetzt zum Beispiel Inacio als Talent schon angesprochen. Kriegt der jetzt eigentlich brutal die Grenzen aufgezeigt und einen Carrezas vor die Nase gesetzt?
Boah, das ist, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung oder der Saison schwierig, schon final zu beurteilen. Natürlich ist es so, dass da jemand kommt, der aufgrund der Parameter wie Ablöse, wie Hype um seine Person erstmal natürlich Stammplatzansprüche hat. Genauso wie möglicherweise ein Said El-Mallah, der dann kommen wird für eine gewisse Ablöse. Das ist klar. Allerdings auf der einen Seite haben wir wahnsinnig viele Spiele in der kommenden Saison durch die Champions League. Also da bekommt jeder seine Spielzeit. Und außerdem wäre es, glaube ich, auch ein falsches Signal, oder man würde da, glaube ich, auch Ignacio keinen Gefallen mit tun, wenn man ihn so nach vorne stellt plötzlich als der interne Julian Brandt-Nachfolger. Da geht ja auch eine gewisse Last mit einher. Ich glaube schon, dass man sich da eher ergänzt und dass da alle am Ende auf ihre Spielzeit kommen werden.
Ja, das denke ich auch. Ich habe das natürlich extra ein bisschen provokant formuliert. Ja. Aber es ist halt schon so, dass du einen 18-Jährigen vor die Nase setzt, die dann auch wirklich nicht positionsfremd sind, sondern schon in der gleichen Position sind. Aber du kannst halt auch wirklich nicht mit einem 18-Jährigen, auch eigentlich nicht mit zwei 18-Jährigen, meiner Meinung nach, auf so einer elementar wichtigen Position durch eine Saison gehen. Da bin ich noch sehr gespannt, ob sie sich auch noch überlegen, einen offensiv Erfahrenen dazu zu nehmen, der dann in manchen Spielen vielleicht auch einfach so ein bisschen die Leitung dieser Jungspunde übernimmt. Es kann aber natürlich auch sein, dass es einfach von Anfang an mega gut funktioniert und die Ignacios und Carrezas und Alberts und vielleicht El Malas, wir werden sehen, dann richtig loslegen, ne? Und vielleicht ja das reinbringen, was die Fans, da müssen wir ehrlich sein, im letzten Jahr brutal vermisst haben, ne? Nämlich diesen BVB, der ein bisschen wild ist, der auch ein bisschen Spektakel ist, das gab's ja nicht. Ist das auch etwas, was Sie sich von Carrezas und diesen jungen Wilden versprechen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, also ehrlicherweise, sind das ja die Spieler, wegen denen du ins Stadion kommst und denen dann auch mal in diesem gesamten Kontext Profifußball vielleicht das ein oder andere verziehen wird, also der ein oder andere sportliche Fehler auf dem Platz, dann sagt man, ja, der ist halt noch jung und der probiert's wenigstens. Und man hat die Fantasie, dass die Spieler auf ein herausragendes Level kommen. Und auf dem Weg dahin musst du natürlich den ein oder anderen Rückschlag mit einkalkulieren. Das hat ja auch Niko Kovac nochmal als Tokio-Fazit sozusagen gezogen. Aber klar, diese Spieler haben total gefehlt in Dortmund. Ich meine, da waren mal über Jahre hinweg daran gewöhnt, Spieler wie Dembélé, wie Haaland, wie Bellingham zu haben, die wirklich dann beim BVB die dann kurz vor dem Sprung in die Weltklasse waren und die haben dann 2-3 Jahre später plötzlich bei Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain waren die dann halt die herausragenden Spieler. Und ehrlicherweise, bei all dem Talent und bei all den Vorschusslorbeeren, die wir durch Spieler wie Jamie Gittens, Karim Adeyemi in den vergangenen Jahren hatten, die waren nicht auf dem Niveau wie Bellingham, wie Haaland. Ob jetzt Carrezas und Ignacio, Albea da hinkommen, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall ist die große Fantasie da, nicht nur die sportlich herausragenden Spieler im eigenen Verein zu haben, sondern natürlich dann auch mittelfristig daraus Profit zu schlagen finanziell.
Ja. Das sehe ich genauso. Also das ist tatsächlich etwas, was die Fantasie sehr anregen kann, jetzt diese Kombination aus diesen jungen Burschen. Ne? Das finde ich persönlich echt ganz spannend, die zu sehen, aber auch, welche Fantasie Niko Kovac dann haben wird, sie einzusetzen. Das müssen wir auch ehrlich sagen, gehört natürlich auch irgendwie mit dazu, dass sie dann auch so ein bisschen von der Leine gelassen werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Niko mit seinem Defensivmantra, ne, das ist ja wirklich etwas, was er predigt und predigt und predigt und predigt, dass er manchmal so ein bisschen Offensivgeister beschneidet, wie zum Beispiel bei einem Chukwu Meka, den ich in seiner ersten Zeit in Dortmund, von dem kam immer irgendwas Spirituelles, ja, irgendeine gute Idee, eine gute Bewegung, ein guter Haken, gutes Dribbling, guter Pass, wenn er dann mal gespielt hat, war ja auch viel verletzt.
Das ist das Problem.
Und das ist mir bei ihm zum Beispiel so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich habe immer das Gefühl, der traut sich nicht, sondern denkt erstmal, oh, ich muss erstmal hinten zumachen und dann mache ich ein bisschen was nach vorne. Aber auch das müssen wir alles abwarten. Denn diese Vorbereitung hat mir zumindest nur eins verraten, nämlich, dass Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen wird. Das ist eigentlich alles, was ich bisher aus diesen Testspielauftritten interpretieren konnte. Alle schlechten Spiele wie gegen Düsseldorf oder gegen Osaka, das hat für mich keinerlei Bedeutung Stand jetzt. Ich weiß, die Aufregung ist schon groß teilweise. Ja, da heißt es, was spielen die sich denn da zusammen und wie furchtbar und wie schrecklich. Für mich hat das keinerlei Bedeutung. Wie geht dir das?
Wenn man die diversen Rahmenbedingungen mit einbezieht, der unterschiedliche Stand der Vorbereitung, die klimatischen Bedingungen in Japan, der Kader, der so nie wieder zusammengestellt werden.
Wie sei ehrlich, das ist eine Rummeltruppe. Also der hat halt mit einer Rummeltruppe gespielt, aus vier Mannschaften zusammengewürfelt.
Genau, und da gibt es kaum Abläufe, da gibt es Qualitätsunterschiede innerhalb dieses Kaders. Deswegen, ich sehe das ähnlich wie du, dass man das Ganze nicht überinterpretieren darf. Aber mir hat schon so ein bisschen die Besonderheit, schon so ein bisschen der Touch irgendwie oder diese Kreativität, von der wir gerade schon gesprochen haben, das hat mir schon ehrlicherweise so ein bisschen gefehlt. Also Borussia Dortmund hat mich jetzt noch nicht verzaubert, um das mal so vielleicht ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber auch nicht jetzt, weil die Ergebnisse noch nicht gestimmt haben, weil die spielerischen Auftritte noch nicht gestimmt haben, aber auch nicht so in diese Fantasie, die wir, glaube ich, beide erhoffen von der Mannschaft, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, obwohl das natürlich sehr schwierig ist, das umzusetzen. Ich kann schon verstehen, dass da so ein bisschen, ja, nicht Panik, aber Unruhe eben aufgrund der vergangenen anderthalb Jahre und den Eindrücken der vergangenen anderthalb Jahre besteht. Mhm. Und ich bin gespannt, ob sich das zeitnah, wenn dann auch der Kader vollständig ist, ob sich das ändern wird. Also ich finde, was man erstmal dem Verein und den Verantwortlichen zugutehalten muss, ist, dass sie ja versuchen, was anderes zu machen. Mit Carrezas jetzt als Beispiel, mit Gadou, mit Talenten aus Südamerika, die dazugekommen sind. Also, dass man dem ein bisschen Zeit geben muss, das verstehe ich. Und ich bin gespannt, wie schnell man da Fortschritte sieht. Also man kann ja auch mal die These aufstellen, Borussia Dortmund baut sich gerade den Meisterkader 2029. Problem ist...
Kurz rechnen, ja.
Problem ist, kriegen die Verantwortlichen, kriegt der Trainer, kriegt er das hin? Kriegt er so viel Zeit? Ist dann nach zwei Jahren nicht der Carrezas schon wieder auf dem Sprung zu Arsenal? Das gehört ja auch alles zur Wahrheit dazu. Aber insgesamt glaube ich schon, dass man jetzt was anderes macht und dass das der richtige BVB-Weg ist.
Ja, also das mit der Kreativität gebe ich dir auch. Die ist natürlich immer so ein bisschen dadurch bedingt, dass du halt eigentlich kein funktionierendes System hast. Ne? Aber dass einzelne Spieler da jetzt auch nicht mit viel Kreativität herausgestochen sind. Nehmen wir mal das Oberhausen-Spiel aus. Ne? Da hat uns ja Takato Yamamoto schon ein bisschen begeistert in den ersten Momenten. Der hat dann aber auch gegen die Profitruppen von Osaka und von Tokio ziemlich schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Da müssen wir auch ehrlich sein. Aber trotzdem bin ich halt Stand jetzt nicht bereit, diese Testspiele zu überinterpretieren. Die nächsten gegen Arsenal, gegen AS Rom, das werden ganz andere Bedingungen werden. A, klimatische Bedingungen, B, dann eben auch Kaderbedingungen, weil du da ja deine gesamte Truppe mehr oder weniger beisammen hast und die dann so zusammenstellen kannst, wo du sagst, okay, das wäre tatsächlich mal eine Elf, mit der wir dann auch in den ersten Spieltag gehen.
Ja, definitiv. Da wird man natürlich auch noch mal sehen. Ja, dann sind die Nationalspieler erst seit Mittwoch im Training. Von Mittwoch bis Sonntag ist es nicht weit. Also die Nationalspieler, die bei der WM recht lange dabei waren.
Ja.
Danach kommt dann AS Rom zur Saisoneröffnung. Da erwarte ich mir dann schon zu Hause in Dortmund vor wahrscheinlich dann wieder 80.000. Da erwarte ich mir schon, dass man so einen Vorgeschmack des neuen BVB bekommt. Und wer weiß, was dann passiert gegen die Bayern eine Woche später. Die hatten auch viele Nationalspieler, die fangen jetzt erst mit ihrer Asientour an. Da hat man vielleicht so ein bisschen das Momentum sogar auf seiner Seite. Mhm. Und da glaube ich, dass man dann schon nicht prognostizieren kann, in welche Richtung die Saison geht, aber dass man da schon zumindest schon mal einen Hinweis bekommt, was der BVB zu leisten imstande ist. Aber das wird sich natürlich noch bis in den Herbst hineinziehen.
Arsenal, AS Rom, Bayern München, das klingt in der Vorbereitung schon extrem nach Champions League. Also da kannst du natürlich auch mal einen schlechten Tag erwischen und plötzlich gegen einen von denen richtig die Bude vollkriegen. Ne? Kann dir auch passieren, aber da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie diese Spiele ablaufen werden. Wir haben es schon gesagt, wir sind aus Asien zurückgekommen, aus Japan. Also wir waren ja gar nicht groß in Asien unterwegs, wir waren mit dem BVB in Japan unterwegs. Was ist dein Fazit dieser Marketingreise, so müssen wir es klar benennen, weil am Ende war es eine Marketingreise mit ein bisschen Sport nebenher für den BVB.
Wir haben zwischendurch die Geschichte gemacht, Big in Japan, und das würde ich, glaube ich, ja auch als Fazit der Reise nehmen.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke.
Sehr gerne.
Das Singen erspare ich dir heute.
Ich habe dich ja schon singen gehört vergangene Woche, von daher wisst ihr, worauf was kommt, ja. Nein. Man darf das nicht unterschätzen, der BVB, die Auslandsarbeit, die der BVB in den vergangenen Jahren gemacht hat, die war wirklich sehr gut. Und ich fand es beeindruckend, wie diese relativ regionale Sache, wie sie Uli Hoeneß mal genannt hat, was die in Japan für eine Bedeutung hat. Also, dass dieses Rathaus, dieses Tokyo Metropolitan Building, was dann plötzlich in schwarz-gelb leuchtet, wo das Trikot präsentiert wird dran, wo die Leute für Schlangen stehen, um den BVB zu sehen, wo dann 2000 Fans zum öffentlichen Training kommen, wo die Stadien voll sind, wenn der BVB spielt, natürlich auch, weil die Heimmannschaften ja einen großen Zuspruch erfahren. Ich finde aber, dass der BVB, wie gesagt, sich sehr, sehr authentisch, sehr nahbar gegeben hat, dass da sehr gute Werbung für die Bundesliga betrieben worden ist und man insgesamt natürlich schon auch mal die anderen Vereine fragen kann, ja, welchen Teil tragen sie eigentlich dazu bei, die Bundesliga im Ausland populärer zu machen, weil der BVB natürlich kriegt er dafür selber Kohle, ungefähr 5 Millionen Euro, streicht man dadurch ein, man konnte einige Sponsorenverbindungen vorantreiben, wie das sich dann vielleicht auch mittelfristig nochmal bezahlt macht auf eine andere Art und Weise. Klar, aber ich meine, der BVB hat da auch für die Bundesliga geworben. Der japanische Markt ist ein Kernmarkt in der Auslandsvermarktung. In der Auslandsvermarktung ist das größte Wachstumspotenzial für die Liga. Da sind noch Millionen rauszuholen. Und wenn man dann sich mit anderen Ligen messen möchte, dann muss halt jeder Verein seinen Teil dazu beitragen. Deswegen ist es natürlich schon ein bisschen fragwürdig, dass das im Endeffekt nur der BVB und die Bayern unterwegs waren.
Ja.
Deswegen, da hat, glaube ich, die Bundesliga insgesamt Nachholbedarf. Aber für die Bundesliga, wie gesagt, war es, glaube ich, eine sehr gute Sache, dass Borussia Dortmund in Japan unterwegs war.
Ja, das ist ja auch Kritik, die tatsächlich aus München und aus Dortmund auch so ein bisschen kam, auch an den anderen Vereinen in der Bundesliga. Vor allem opfern diese beiden Teams ja dann auch eine Woche Training, ne? Also reguläres Training. Ja. Die haben da jetzt waren nicht nur in der Karaoke-Bar, ne? Die Spieler vom BVB, die haben da auch ordentlich gearbeitet im Rahmen der Möglichkeiten. Hatten aber auch sehr, sehr viele Medientermine. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, tatsächlich diesen Star, den du nach vorne stellen kannst, den haben sie aktuell nicht so richtig. Ne? Also am lautesten gejubelt wurde immer bei Jobe Bellingham, weil der natürlich auch so ein ganz klein bisschen, und da müssen wir nicht drum rumreden, vom Glanz seines Namens profitiert und einfach Jude Bellingham dann auch so eine Popularität erworben hat global, dass du auch mit Jobe Bellingham da ein bisschen vorangehen kannst. Aber so diesen Star, diese Licht, ich nenne das sehr positiv gemeint, jetzt so eine Lichtgestalt, wie es zum Beispiel ein Karim Adeyemi war, ne, der alleine durch seinen Auftritt dann schon auffällig war, oder auch ein Julian Brandt, der in Asien sehr populär war. Ich habe auch viele mit einem Brandt-Trikot gesehen in Osaka und in Tokio. Fehlt dem BVB diese populäre Gestalt aktuell, um eben auch in so einer Vermarktung dann nochmal einen Schritt weitergehen zu können? Brauchen Sie einen Star?
Sie hatten so einen Star auf jeden Fall, der ja, so eine Figur im Weltfußball schon ist, definitiv nicht dabei. Jobe Bellingham ist auf dem Weg dahin. Ich meine, das ist ja auch das fleischgewordene PR-Training.
Ja.
Wie er das, also das war ja schon, das ist ja Wahnsinn, wie der mit 20 dir jegliches Thema wegmoderiert und immer die gestochen scharfe, perfekte Antwort gibt.
Ja.
Und ich fand das ja bezeichnend, dass er dann derjenige war, der auf der schwarz-gelben Nacht, das war so eine Sponsorenveranstaltung in Tokio in so einer schicken Rooftop-Bar, dass er da gesprochen hat, dass er den Auftakttermin bei Puma gemacht hat, dass er so auch noch die ein oder andere Aktivität mitgemacht hat. Also man hat schon gemerkt, dass sie versucht haben, Jobe Bellingham in den Fokus zu stellen. Und ich finde, das ist ihnen auch gelungen. Also wenn wir so unsere Inhalte gesehen haben, auch gerade bei Social Media, da sind die mit Jobe Bellingham am besten aufgerufen worden. Hat natürlich auch mal andere Gründe, Algorithmus, kleiner Exkurs. Natürlich ist auch das ein Thema, aber Jobe Bellingham ist schon die Figur gewesen. Natürlich zusammen mit Takato Yamamoto, der so als lokaler Berühmtheit, lokaler Held plötzlich seinem Idol Shinji Kagawa die Hand schütteln durfte. Also das waren schon die beiden Figuren, die herausgeragt sind. Natürlich wäre auch Nico Schlotterbeck, glaube ich, in Asien sehr populär gewesen, Gregor Kobel, also da hast du natürlich ein, zwei Stars in Deutschland, oder die noch im Urlaub waren, beziehungsweise die verletzt waren, die man dann nach vorne stellen kann. Insgesamt hast du aber recht, weil wenn ich mich daran erinnere, dass wir uns in der Woche vor den beiden Spielen haben wir uns ja angemeldet, bei den jeweiligen Vereinen für die Spiele. Wir müssen uns ja als Journalisten akkreditieren und dann eine Anfrage stellen, dass wir zum Spiel kommen können, dürfen, wie auch immer. Und da ist auf dem Werbeplakat ein Karim Adeyemi drauf gewesen.
Ja.
Also das zeigt ja schon, wer der eigentliche, in Anführungszeichen, Star und wer den größten Promi-Faktor gehabt hätte. Und diese Spieler gibt's nicht. Die können im Kader sein und die gibt's dann in 2-3 Jahren als große Stars. Aber jetzt gerade sind sie noch nicht auf dieser Ebene. Das ist ganz klar.
Ja, ich finde auch, da haben sie Nachholbedarf, aber haben halt auch Potenzial im Kader an Spielern, die sie dahin entwickeln können. Carrezza ist sicherlich einer, der jetzt auch durch sein Preisschild eine exponierte Stellung bekommt in diesem Kader. Die muss er halt sportlich rechtfertigen. Das kann so teuer sein, wie du willst. Wenn du am Ende sportlich nichts leistest, dann wird es schwierig. Auch ein Ignacio ist auch ein entspannter Typ. Mit dem konnten wir auch mal sitzend auf einer Werbebar ein bisschen sprechen. Auch ein guter Typ. Mathis Albert sicherlich auch noch ganz jung, mit 17 Jahren. Vielleicht auch einer, der in diese Richtung gehen kann, der auch schon einen sehr, sehr professionell gestalteten Hintergrund bekommt. Da erhoffen sie sich sicherlich auch einiges. Aber so, ich finde, es ist schon bezeichnend, dass du als Borussia Dortmund gerade so ein bisschen out of stars bist, um es mal auf Englisch zu sagen. Also so diese ganz großen Stars aktuell oder diesen ganz großen populären Spieler nicht im Kader hast. Karim Adeyemi habe ich gesehen, wie er bei Barcelona seine ersten Spiele, seine ersten Bälle getreten hat. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt, welche Rolle Karim Adeyemi beim FC Barcelona in der kommenden Saison spielen wird.
Ja, total. Also ich meine, beim BVB wurde halt häufig zu dem Unterschiedsspieler gemacht und dem nächsten großen Star, der ehrlicherweise nicht war. Da kann man auch die Frage stellen, lag das daran, dass er auf der falschen Position eingesetzt worden ist? Mhm. Ich glaube, und das habe ich auch an verschiedenen Stellen auch bei uns im Podcast schon gesagt, dass er in einem System, was auf ihm zugeschnitten ist, wo er ein Rollenspieler ist sozusagen, also das ganze System ist natürlich beim FC Barcelona nicht auf ihn zugeschnitten, aber es wird eine Rolle möglicherweise geben, die er perfekt ausfüllt, wo er der perfekte Spieler für ist. Und ich glaube, dass er dann herausragende Fähigkeiten hat. Ich meine, er kann Champions League-Spiele entscheiden.
Ja.
Er kann es aber auch nicht er hat es auch häufig gezeigt, dass er es nicht kann beim BVB. Wenn ich mich da auch an vergangene Saison dran erinnere oder an das Champions League-Finale, wo er, glaube ich, auch eine große Chance hatte. Es gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Aber ich glaube schon, dass dieses Spielerprofil Adeyemi sehr spannend ist, auch für die Top-Clubs in Europa.
Ja. Ja. Was fehlt denn Dortmund noch? Seit Emmerler?
Ein Spieler, der dir Flügel verleiht sozusagen. Also das hat ja Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung gesagt als Bundestrainer, dass die neuen Spielmacher über außen kommen im modernen Fußball. Und ich finde schon, dass du jemanden brauchst beim BVB, der das Spiel in die Breite verlagert, der
ja. Aber da grätsche ich mal. Sorry, wenn ich da mal kurz die Stollen hebe und dazwischen grätsche. Jetzt haben wir gerade über Carrezzas gesprochen, dass der eigentlich invertiert spielt. Das heißt, der spielt auf der rechten Seite als Linksfuß und zieht in die Mitte. Ja?
Ja.
Dann fehlt dir doch eigentlich da die Breite.
Auf der anderen Seite. Da kannst du theoretisch, wenn dann der Außenverteidiger gegnerische Mannschaft auch weiterhin mit ins Zentrum ziehen muss, um das nicht zu machen, hast du ja auf der anderen Seite schon die Verlagerungsoption. Also ich glaube schon, dass du auf der Seite, dass dann sich so ein Spieler wie Elmaler schon gut reinfügen kann. Aber wie gesagt, der BVB braucht diese Spieler, die dir dann, wenn sie ins 1 gegen 1 kommen, auf den Flügel, die dir das Spiel auch entscheiden, die den Zweikampf entscheiden, weil die Wingbacks, Bayer würde ich da mal, der hat, glaube ich, das größte Potenzial dazu, aber ja, Riasson, Svensson, das sind nicht diejenigen, die dir auf der letzten Linie den Spieler ausdribbeln und die bis auf die Grundlinie kommen. Das sind sie einfach nicht. Deswegen.
Ja.
Und es wird auch nicht möglich sein, diese Spieler in der jetzigen Sommertransferperiode zu verpflichten, weil dafür ist das Geld nicht da. Und du kannst nicht den kompletten Kader umbauen. Deswegen glaube ich schon, dass man diesen klassischen Flügelspieler auf einer Seite braucht und dass das, was auch alle Top-Vereine in Europa zeigen, dass das ein Erfolgsfaktor ist.
Ich frage mich halt nur, ob es dann wirklich diese Position für einen Zeit-Elmaler gibt beim BVB, ne? Weil also die Wingbacks haben halt auch eine große defensive Aufgabe. Ne? Das ist ja der Grund, warum ein Riasson und ein Svensson da hauptsächlich gespielt haben und ein Bayer, weil die eben fleißig auch dann eben den Weg mit nach hinten machen, den sie machen müssen. Da kannst du eigentlich einen Side-L-Maler nicht hinstellen. Stand jetzt, behaupte ich einfach mal. Ne? Dann musst du ihn eigentlich eine Position weiter nach vorne stellen, aber da hast du ja gar nicht mehr so viele Positionen, wo du ihn dann wirklich hinstellen kannst. Weil
ich meine nicht als Wingback, ich meine ihn schon
als hängend hinter
Halbform in der Spitze, der aber auch auf den Flügel ausweichen kann, wo er die Chance hat, das 1-gegen-1 zu gewinnen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen, das ist, was ich rausgehört habe, so bei den Gesprächen in Japan, dass sie da fest von überzeugt sind, dass El-Mala auch diese defensiven Qualitäten mitbringt, mit nach hinten zu arbeiten und sich da, ja, ich sag mal überspitzt formuliert, in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Also ich glaube schon, dass das klappen kann und dass die Verantwortlichen davon überzeugt sind, dass er dann das fehlende Puzzlestück für diese Offensive ist. Aber ich finde, dass es damit es noch nicht getan wäre für die komplette Kaderplanung. Also es gibt schon noch.
Welche Lücke siehst du noch?
Ja, ich sehe das Dilemma mit dem Sechser. Ich glaube, dass da schon einige Stimmen im Verein gibt, die den Sechser fordern. Mhm. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob es dafür die perfekte Lösung gibt, jetzt schon, weil gehen wir mal davon aus, dass Jan Kutro den Verein auch verlässt Richtung Como, dann musst du dafür einen Ersatz finden. Natürlich, also als Wingback. Natürlich wird zum Beispiel durch den Verkauf von Diandra Mai noch ein bisschen Kohle reinkommen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es dann so einen Typen wie Shaka gibt, den du verpflichten kannst. Mhm. Zumindest nicht auf pragmatische Art und Weise. Ich glaube, man muss ja kreativ sein. Man könnte ja eventuell zum Beispiel die Sechserfrage finanziell zumindest ins nächste Jahr schieben, wo ein Vertrag von Marcel Sabitzer ausläuft, also zum Beispiel Kaufoption oder Kaufpflicht fürs nächste Jahr dann. Wer das jetzt aber sein kann, welche Namen da eine Rolle spielen, weiß ich auch nicht. Du hast noch ein, zwei eigene Kandidaten in der U23 mit Musa Kaba, mit Enzo Duarte, den willst du ja auch nicht den Weg verbauen.
Ja.
Deswegen macht das auch, glaube ich, keinen Sinn, jetzt den nächsten 18-Jährigen für diese Position zu holen. Aber wenn wir es mal vergleichen mit vergangener Saison, da waren natürlich noch Sadi Özcan als Kaderspieler auch für die Sechs da. Der bräuchtest du theoretisch schon jemanden, der zumindest den Kaderplatz mal einnimmt. Ich glaube, alles andere sind wieder Notlösungen, wie Chukwu Emeka als Sechser, wie Emre Can, den es ja auch noch gibt, der irgendwann von seiner Verletzung zurückkommen wird als Sechser. Das sind nicht die 1A-Lösungen, die du brauchst, um in der Champions League weit zu kommen. Deswegen glaube ich schon, dass man da noch Nachholbedarf hat. Und das ist ja auch, wie gesagt, darüber reden wir auch seit Jahren, ehrlicherweise, dass dieser klassische Sechser fehlt im Kader.
Ja, ja, das stimmt. Und vor allem, du hast ja potenzielle Spieler dafür auch abgegeben oder hast sie längerfristig verletzt, wie mit Emre Can, wobei der eigentlich mehr für die letzte Linie mittlerweile eingeplant ist und nicht mehr für die Sechserposition. Aber du hast halt auch einen Pascal Groß abgegeben, der genau das spielen könnte. Bin ich gespannt, ob sie da nochmal reingehen in diese Lücke, um die dann am Ende zu schließen. Wenn du dir jetzt den Kader anschaust, findest du, der ist besser als in der vergangenen Saison oder fehlt da noch was?
Oh, das ist dein Lieblingsthema, ne? Das hast du auch, das haben wir auch gestern schon häufig von gesprochen. Ich glaube, dass der Kader das Potenzial hat, besser zu sein als der vergangene, aber es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht ist. Ich glaube, es müssten weiterhin Transfers geschehen. Der El-Mala-Deal, eine qualitative Verbesserung beim Abgang von Jan Kurto, der Sechser, die Sechserfrage. Und ehrlicherweise, ich weiß, wie kontrovers er diskutiert wird. Julian Brandt, der hat dir schon verdammt viele Torbeteiligungen geliefert. Die musst du auch erstmal ersetzen. Und ich glaube auch, die Erfahrung musst du auch erstmal ersetzen.
Ja, also auch so ein Thema, was Patrick und ich hier schon diskutiert haben. Julian Brandt ist, also ich verstehe jede Kritik an ihm, aber du musst halt auch auf die Zahlen gucken, ne? Und wenn dir ein Spieler im Schnitt 15 Torbeteiligungen in der Saison liefert, plus einen Einsatz von bei, ich sag jetzt einfach mal roundabout 40 Pflichtspielen, wenn sich sogar noch ein bisschen mehr oder 45 Pflichtspielen, dass der bei 90% der Spielen dann auch zur Verfügung steht, das sind halt auch Werte, die musst du dann erstmal kompensieren können.
Ja, und wenn der gar nicht so wichtig wäre für den Verein und für die Mannschaft, warum hat da nicht ein anderer gespielt vergangenes Jahr?
Ja,
also die Frage kann man auch mal stellen.
Das fand ich ganz interessant. Also auch die Verantwortlichen darauf angesprochen, dass da jetzt ein Stammspieler mit Julian Brandt fehlt, der schon ersetzt werden muss. Dann haben sie ihm plötzlich Vielspieler genannt. Mhm. Da habe ich mal kurz gezuckt, muss ich sagen, weil das ist für mich war Julian Brandt. Und wenn man dann auch den Trainern zugehört hat, wie sie über ihn gesprochen haben, war der schon ein elementar wichtiges Teil in dieser Mannschaft. der auch viele Standards getreten hat. Das wird jetzt Carrezzas tun. Ne? Also die YouTube-Videos, die ich mir angeschaut habe, die versprechen da schon einiges, dass der da ordentlich Freistöße und Ecken reinballern kann.
Ja, vor allem ist es dann auch wieder der ein Linksfuß für die Ecken, was ich mir dann auch für eine gute taktische Option halte. Julian Riasson schießt auch sehr gute Standards. Also ich glaube schon, dass man da zwei ja gute Leute für hat. Weil aber was mir noch fehlt, ist jemanden, vielleicht ist es auch Carrezzas, der den mal aus 25 Metern bei einem direkten Freistoß das Ding in den Winkel zirkelt. Weil ich weiß gar nicht, wann das letzte, also das ist doch, gefühlt war es doch Marco Reus, oder? Das letzte direkte Freistoßtor beim BVB.
In seinem letzten Spiel.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
So lange ist das schon her.
Ja,
aber so einer fehlt mir noch.
Boah, jetzt muss ich darüber nachdenken. Schreibt das mal in die Kommentare rein, wenn ihr das hier irgendwo hört. Was das letzte direkte Freistoßtor vom BVB? Ich kann mich jetzt auch nur Marco Reus am letzten Spieltag, in seinem letzten Spiel, da kann ich mich jetzt gut dran erinnern.
Ja,
ja, anderes fällt mir tatsächlich nicht ein.
Vielleicht gab es eins, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Es war auf jeden Fall kein nachhaltig erinnerungswürdiges Tor. Sonst
Nein,
wüssten
du musst
wir
ja,
beide das. Ja.
Genau, du brauchst ja jemanden, wo der Gegner schon zusammenzuckt, jemanden im Kreis 20, 25 Meter vorm Strafraum zu faulen.
Ja.
So, weil er dann genau weiß, oh, wenn jetzt derjenige zum Freistoß antritt, der Ball ist mit hoher Wahrscheinlichkeit drin. Und es gibt dann natürlich, das ist natürlich ein riesen Vorteil auf dem Platz. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Sowas hast du ja gar nicht beim BVB. Da faulst du ja lieber, statt den Gegner durchzulassen, weil du genau weißt, kommt eh nichts bei rum.
Ja, das die berühmte Offensivpsychologie, ne? Wenn du dem Gegner schon theoretisch Angst machst, spielt er anders, als wenn er denkt, da passiert eh nichts. Ja, auch ein Thema, die Bank. Ne, ganz interessant, in der vergangenen Saison hattest du ja teilweise eine Bank, wo du echt gesagt hast, boah, jetzt bringen wir den noch rein beim BVB. Auch das könnte natürlich ein Thema werden, ne, dass deine Bank dann vielleicht eben jünger besetzt ist und etwas unpopulärer besetzt ist als auch in der vergangenen Saison.
Ja, auch Stichwort Psychologie, das du ja gerade schon genannt hast. Wenn da jemand Erfahrenes mit 350 Bundesligaspielen noch kommt, macht das auch mehr mit einem als das nächste Talent. Ja. Egal wie gut das Talent ist. Braucht man auch nicht, also das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber trotzdem, so jugendlicher Elan, Frische und ja, so Kaltschnäuzigkeit, ich glaube schon, dass das so auch Attribute sind, die der Kader schon verspricht.
Ja.
Also so noch jemand, so ein Inacio, wenn der mal von der Bank kommen sollte. Der kann das Spiel ja schon nochmal verändern. Und Chukwuemeka war das zum Beispiel auch immer wieder als Unterschiedsspieler von der Bank.
Ja, da bin ich auch echt sehr gespannt. Du, jetzt sind wir ein bisschen von der Asienreise weggekommen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Wer sind denn für dich so die Gewinner, auch sportlich gesehen, dieser Reise gewesen? Gibt es da welche, wo du sagen würdest, okay, der ist mir echt positiv aufgefallen? Gibt es vielleicht auch welche, wo du sagen würdest, das hat mir gar nicht gefallen oder hätte ich mehr erwartet?
Ja, vor dem ganzen Hintergrund, den wir gerade schon genannt haben, finde ich es schwierig, jemanden so rauszuheben, der so maßlos enttäuscht hat. Also ich glaube schon, dass man einige Erkenntnisse, die man schon vorher gewinnen konnte, dadurch verstärkt hat. Zum Beispiel, dass es mit Jan Couto, glaube ich, eher schwierig wird, dass der nochmal die Kurve kriegt beim BVB. Das wäre so jetzt ein Kandidat, der mir jetzt nicht besonders positiv in Erinnerung geblieben ist. Wer mich aber tatsächlich sehr begeistert hat, war Enzo Duarte. Und das ist auch jemand, der beim BVB sehr hoch im Kurs steht. Ich habe das auch geschrieben, als es eher so derjenige Nächste sein könnte, der den Sprung dann in den Finalen oder in den Profikader schafft. Und ich habe da eine Szene beschrieben aus dem Tokio-Spiel. Und da hat er den Ball ja durch seinen körperlichen Einsatz, natürlich war das auch gegen eher kleinere Gegenspieler einfacher als in der Bundesliga, aber da hat er den Ball so am eigenen 16er erobert, hat den Ball mit hohem Tempo und langen Schritten durch das Mittelfeld getrieben, war dann vor einem gegnerischen Spieler, der reingegrätscht hat am Ball, hat den vorbeigelegt und dann noch den perfekten Pass in die Mitte gespielt. Ist dann weitergelaufen und hätte Fabio Silva den Pass besser gespielt, hätte Duarte auch sein Tor geschossen wahrscheinlich in diesem Spiel. Und das ist eine Szene, die mich total an Felix Metscher erinnert hat, vom Spielstil her. Also den habe ich da direkt vor Augen, wenn ich das so beschreibe, als jemand, der mit diesen Riesenschritten, der Dynamik und der Technik durch das Mittelfeld marschiert. Und ich glaube, dass Enzo Duarte die von den Talenten, die wir jetzt noch nicht so sehr auf dem Schirm haben, das sind ja vor allem jetzt Inacio und Albert aus den eigenen Reihen, dass er schon derjenige sein könnte, der nochmal für eine Überraschung nächstes Jahr sorgt.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Das war teilweise echt ein beeindruckender Auftritt, technisch, auch von der Körperlichkeit her, von der Dynamik her, fand ich den auch richtig gut. Was klar aufgezeigt wurde, ist in allen Testspielen, wie ich finde, dass Justin Lermer sich noch sehr an die Geschwindigkeit und die Körperlichkeit des europäischen Fußballs gewöhnen muss. Ja, da wurden ja auch schon so Wunderdinge teilweise über ihn erzählt. Das sehe ich persönlich nicht. Also da fehlt tatsächlich noch etwas und da bin ich sehr gespannt, ob der in dieser Saison beim BVB überhaupt eine größere Rolle spielen wird. Das ist jetzt keine Kritik an dem, ne? Der ist blutjung, der kommt aus Südamerika, der braucht diese Zeit einfach. Aber da darf man nicht zu viel verlangen. Ich habe schon ab und zu mal gelesen, dass er könnte der neue Go-To-Guy im Mittelfeld vom BVB werden. Ich finde, die Spieler haben klar gezeigt, dass er da noch eine Menge Nachholbedarf hat.
Ja. Siehst du ihn denn als Achter? So wie er jetzt gerade eingesetzt wurde?
Kann ich noch gar nicht richtig einschätzen. Ja. Also da, manchmal habe ich mich gefragt, okay, was machen wir denn mit dem? Ne? Also was mache ich jetzt mit dem? Da habe ich doch gar keine Meinung zu, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Mein erster Gedanke ist, dass ich den schon eher weiter vorne sehe. Mhm. Allerdings weißt du auch nicht, ob der das defensiv schon hinkriegt, diesen Kovac-Fußball. Ja. Natürlich ist der fit, der hat dann in 2.500 Metern da in Ecuador trainiert. Aber die Körperlichkeit in der deutschen Liga ist dann schon nochmal eine andere. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du den gegen eine Top-Mannschaft spielen lässt, eine Reihe weiter vorne, ob der dann die Defensivarbeit so hinkriegt, wie das unter Kovac gefordert ist, oder ob denn diese Abwägung zwischen ich mache was Besonderes in der Offensive und verursache auf der anderen Seite eine gefährliche Situation in der Defensive, ob sich das noch die Waage hält oder schon die Waage hält bei ihm. Deswegen, das ist auch, so glaube ich, meine Beobachtung auch aus der Asienreise, dass das noch nicht, das ist jetzt noch nicht das Supertalent, was den BVB auf ein anderes Level hebt. Also dann darf und muss man von Caretz das mehr erwarten schon, nächstes Jahr logischerweise.
Definitiv, ja.
Und dann ist zum Beispiel die Frage, bringt dem das dann was, in der Regionalliga rumzutouren? Wenn er im Profikader noch keine Chance hat,
sollte darf man er da überhaupt rumtun?
Ja, so, oder müsste man über eine Laie nachdenken? Ich meine, er ist 18, oder? Dann müsste er eigentlich dort spielen dürfen. Oh. Oder sollte man da nicht über eine Laie nachdenken? Eine andere Liga? Also das finde ich schon nochmal Fragen, die man sich auch stellen könnte, wenn sich jetzt Richtung August, Richtung Ende August aufzeigt, dass er vielleicht doch nicht die erhoffte Verstärkung da ist. Und da bin ich sehr gespannt. Ole Boek war der Leihguru sozusagen bei Elversberg, ob er auch für jemanden wie Lermer dann die Rolle findet oder den Verein findet, wo das genau fittet.
Ja, aber der hat mehr geliehen, glaube ich, ne, als er ausgeliehen hat.
Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, dass er auch das Spiel andersrum beherrscht.
Ja, das denke ich auch. Aber der hat sich den Elversberger Erfolg zusammen geliehen teilweise. Aber hat er sehr gut gemacht. Ne? Jeder muss mit den Mitteln arbeiten, die er eben zur Verfügung hat. Ole Boek war nicht mit in Japan, nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Der hat hier fleißig gearbeitet. Er war aber eingeplant für die Reise nach Japan übrigens. Ne? Er hatte teilweise sogar schon ein Hotelzimmer. Aber am Ende ist er dann eben in Deutschland geblieben, auch um zum Beispiel den Caretzer-Stil abzuschließen. Über einen Neuzugang haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Joan Gadou, der auch seine Spielzeit bekommen hat. Auch durchaus ein selbstbewusster junger Mann. Zumindest auf dem Platz. Nebenher ist er etwas einsilbig gewesen. Wir konnten einmal mit ihm sprechen. Das war ganz süß. Aber was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht?
Felix Metsch hat ihn als Biest bezeichnet. Und ich glaube, das trifft es auch ganz
körperlich
gut.
Wahnsinn,
ne? Weil seine körperlichen Fähigkeiten unfassbar sind. Mhm. Also der kann sich einen Fehlpass leisten und läuft den Fehler quasi wieder raus. Ich glaube, kurz nach der Verpflichtung habe ich mit Thomas Letsch gesprochen. Den kann ich noch damals aus Bochumer Zeiten und er war sein Trainer in Salzburg und sein großer Förderer. Und er sagte, dass er sehr reif ist, hat ihn mit Upamecano verglichen, den er damals auch bei Liefering was, glaube ich, trainiert hatte.
Ja.
Ich glaube, dass da eine Menge Potenzial drin ist. Und dass er dann früher oder später wird's die Dreierkette mit Schlotterbeck, Anton und Gadou geben. Mhm. Ich glaube aber auch schon, dass es dann gerade im Aufbauspiel, da ist auch noch einiges zu tun. Im Timing würde ich sagen auch. weil das dann auch alles nochmal ein bisschen schneller läuft, wahrscheinlich in der Bundesliga als in der österreichischen Bundesliga. Mhm. Aber ich glaube, dass man da schon auch einen sehr guten Spieler an Land gezogen hat.
Ja. Ich fand ihn beim Passspiel manchmal etwas zu wackelig. Du hast recht, der kann dann Fehler wieder rauslaufen. Mhm. Wird nicht immer funktionieren, aber ich habe auch das Gefühl, gerade von der Körperlichkeit, und das ist ja bei Innenverteidigern dann schon eine gewisse Voraussetzung, dass du da einen guten Fang gemacht hast, wie er sich dann entwickelt. Auch er blutjung, ne? Also wie du so schön gesagt hast, der BVB hat sich die Meistermannschaft 2029 zusammengebastelt. Da ist schon eine Menge Potenzial drin. Ne? Du musst es halt nur entfesseln und vielleicht auch ein bisschen laufen lassen in dieser Saison.
Und auch immer einkalkulieren. Es kann auch sein, dass einer von denen das einfach nicht hinkriegt. Ja. Auch immer eine Möglichkeit. Dass,
absolut.
Ja. Es gibt keine Garantie. Es gibt eine Fantasie, aber keine Garantie.
Oh, damit müssen wir Schluss machen. Also besser wird's nicht. Besser wird's nicht, Christian.
Habe ich dir schon den Titel dahin gelegt? Das war alles super.
Hervorragend. Ein Traum. Du, vielen Dank. Ja. Erzähl uns noch, wo können wir dich hören? Außer natürlich als Patrick Berger Ersatz hier.
Ihr könnt mich donnerstags bei uns, bei unserem WATZ-Podcast Echte Tiefe hören und sehen bei YouTube, bei Spotify und allen möglichen Anbietern. Sonst permanent bei Instagram unter meinem Namen. Und genau. Natürlich bei watz.de und in der gedruckten Zeitung für alle, die noch lieber das Papier in der Hand haben.
Gibt's auch noch mehr als genug. Vielen Dank, Christian, dass du für Patrick eingesprungen bist. Und euch da draußen eine wunderbare Woche. Und nächste Woche hört ihr dann wieder Patrick. Bis dann. Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.